DW Menschen und Märkte.
Die Klagen eines Scheinmonopolisten, die Euphorie der IT-Branche, die Rückkehr der Inflation und die Männerbünde im Silicon Valley. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Andreas Becker. Wer in Deutschland in einen Laden geht, um einen Fernseher, ein Handy, einen Laptop oder eine Waschmaschine zu kaufen, geht meist in eine Filiale von Mediamarkt oder Saturn. Auch deshalb, weil es in vielen Städten keine Alternativen mehr gibt. Mit günstigen Preisen und Slogans wie Geiz ist geil haben die beiden Großen die Konkurrenz der kleinen Fachgeschäfte platt gemacht. Und weil die beiden Platzhirsche auch noch zum selben Konzern gehören und gemeinsam Europas größte Elektromarktkette bilden, könnte man jetzt denken, na klasse, egal wo man einkauft, es verdient immer nur einer. Doch beim heutigen Aktionärstreffen des Mutterkonzerns Ceconomy in Düsseldorf wurde deutlich, dass es so einfach dann doch nicht ist. Dem Internet sei Dank. Jörg Marksteiner.
Diesen Tag werden Sie bei Mediamarkt und Saturn so schnell nicht vergessen. Es war der Tag, an dem das Management schmerzhaft lernte, dass Geiz eben doch nicht geil ist. Dabei sah zunächst alles so gut aus. Am 24. November wurden so viele Fernseher, Smartphones, Spielekonsolen und so weiter verkauft, wie nie zuvor in der Firmengeschichte.
Es war der stärkste Verkaufstag, den wir jemals in der Gruppe gehabt haben. Binnen 24 Stunden haben wir konzernweit einen Umsatz von über 250 Millionen Euro verbucht,
sagt Firmenchef Peter Haas. Doch er kann sich darüber nicht freuen. Denn die Einnahmen von einer Viertelmilliarde Euro an nur einem Tag kamen am Black Friday in die Kasse. Also an jenem Tag, bei dem Artikel seit einigen Jahren mit hohen Rabatten abgegeben werden. Die Folge: Europas größte Elektronikkette hat zwar viel eingenommen, aber es blieb kaum Gewinn hängen. Und das ist ein grundsätzliches Problem, sagt Aktionärsschützerin Jella Benner-Heinacher.
Es ist ja, sage ich mal, eine amerikanische Erfindung, dass man an diesem Freitag im November entsprechend dann solche Rabattaktionen macht. Ob das immer so sinnvoll ist in Deutschland, das muss man einfach mal hinterfragen, weil es ja kurz vorm Weihnachtsgeschäft ist und das ist ja das margenträchtige Geschäft. Wenn man sich das dadurch kaputt macht, dann schießt man sich natürlich ins eigene Knie.
Genau das ist bei Mediamarkt und Saturn passiert. Die Kunden hatten sich mit den reduzierten Geräten eingedeckt und sich dann im Weihnachtsgeschäft zurückgehalten. Der Gewinn ist deshalb heftig eingebrochen. Jetzt droht den 65.000 Mitarbeitern sogar ein Sparkurs.
Das Weihnachtsquartal ist ja so wichtig für das Gesamtgeschäft im Jahr, dass ich nicht weiß, ob man sich das jedes Jahr noch mal leisten kann. Also da muss man sich irgendeine andere Verkaufsstrategie überlegen.
Das will Peter Haas aber sowieso. Der Niederländer an der Spitze von Ceconomy, also der Konzernmutter von Mediamarkt und Saturn, glaubt, klassische Elektronikläden haben ohnehin keine Zukunft mehr. Dafür habe sich das Kundenverhalten zu radikal verändert.
Wir hatten eine verrückte Situation. Wir hatten immer mehr Kunden, als wir Produkten hatten. Wenn wir 1.000 günstige Fernseher irgendwo eingekauft hatten und wir haben ein bisschen Werbung gemacht, dann kamen 1.300 Kunden und die wollten alle einen Fernseher haben. Und jetzt müssen wir komplett umdenken. Denn der Kunde ist nicht mehr auf seinen Markt oder seine Region angewiesen. Er kann überall kaufen, im Inland, im Ausland, online, stationär. Der Kunde ist mächtiger als jemals zuvor.
Weil er online alles finden, vergleichen und bewerten kann. 12% der Umsätze macht die Kette selbst online. Es sollen mal 15% werden. Damit aber auch die europaweit 1.000 Filialen eine Zukunft haben, will Haas sie verändern. Alle Läden erhalten künftig Ecken für Sofortreparaturen, etwa für kaputte Handys. Das soll dann Kunden vom Internet in die Geschäfte locken. Genauso wie neue Serviceangebote. Kunden sollen Geräte mieten, Handyverträge kaufen, Finanzierungen oder Versicherungen abschließen und dazu Hilfe buchen gegen Bezahlung bei Lieferung, Anschluss, Einrichtung oder Technikproblemen.
Und das alles ergänzt das reine Kaufen aus der Vergangenheit.
Damit will die Elektronikkette künftig Geld verdienen und etwas wegkommen vom brutalen Preiskampf im Internet. Doch klar ist auch, es wird dauern, bis daraus ein starkes zweites Standbein für die Filialen wird. Denn derzeit sorgen Dienstleistungen erst für 6% der Umsätze.
Anders als der stationäre Handel ist die deutsche IT- und Telekombranche weiter auf Wachstumskurs. Jahr für Jahr entstehen Tausende neuer Jobs. Doch die Firmen haben zunehmend Probleme, dafür geeignete Fachkräfte zu finden, teilte heute der Digitalverband Bitkom mit. Die Branche hat zudem einen ganz besonderen Wunsch an die nächste Bundesregierung: ein eigenes Digitalministerium. Carsten Zumack.
Mit jedem Glasfaserkabel, mit jedem WLAN-Router steigen die Umsätze, Gewinne und Arbeitsplatzzahlen in der Branche. Seit Jahren schon geht es hier permanent aufwärts. Dieser Trend hat sich 2017 fortgesetzt. Der Gesamtumsatz der erfolgsverwöhnten deutschen Informationstechnologie- und Telekommunikationsfirmen wuchs erneut, diesmal um 2,2% auf gut 161 Milliarden Euro. Und auch für das laufende Jahr sagt Achim Berg, Präsident des Branchenverbandes Bitkom, ein komfortables Plus voraus.
Mit Abstand der stärkste Wachstum kommt aus dem Softwarebereich mit 6,3%. Das liegt vor allen Dingen auch an dem Trend zu Cloud Computing, Big Data. Die Auftragsbücher der Softwareanbieter sind prall gefüllt, auch fürs nächste Jahr schon. IT-Services und Hardware wachsen auch. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sich die Unternehmen aller Branchen digitalisieren. Also die benötigen Software, Hardware, Beratung und so weiter.
In diesen Bereichen dürften die Umsätze also weiter überdurchschnittlich wachsen, prognostiziert Berg. In der Telekommunikation indes zeigt sich ein gedämpftes Wachstum. Sorgenkind der Branche ist aber die Unterhaltungselektronik. Dieser Markt könnte im laufenden Jahr sogar schrumpfen. Verbandspräsident Achim Berg begründet dies unter anderem mit fehlenden Impulsen.
Es gibt keine neuen Spielekonsolen, die Xbox und die PlayStation gibt es gerade nicht. Und das zieht natürlich den ganzen Markt nach unten. Zweiter Thema ist Preisdruck, auch im Fernsehumfeld, auch wenn es leicht nach oben geht, trotz Winterolympiade und WM. Aber die Zahlen steigen ja nur langsam an. Das ist der Preisdruck, der da ganz oben steht. Und natürlich auch der Absatz selber. Das sind die drei Hauptgründe.
Außerdem würden Smartphones zunehmend Kameras und DVD-Player ersetzen, so Berg. Alles in allem aber boomt die deutsche IT- und Telekommunikationsbranche. Das schafft auch kräftig Arbeitsplätze. Allein im vergangenen Jahr wurden 45.000 neue Jobs verzeichnet. Und es könnten wohl noch mehr sein, wenn nicht die Fachkräfte fehlen würden.
Wir haben ca. 55.000 IT-Stellen nicht besetzt. Es fehlen Experten. Und dieser ganze Fachkräftemangel hemmt die Entwicklung der kompletten Bitkom-Branche und gefährdet auch die Digitalisierung. Also das ist ein Thema, das wir uns schon Jahre hinweisen und auch Jahre diskutieren. Aber die Lücke geht eher auf als zu.
Der Branchenverband fordert deshalb mehr Investitionen in das Bildungssystem und eine erleichterte Zuwanderung ausländischer Fachkräfte. Zudem wünscht sich Bitkom einen Staatsminister für Digitales im Kanzleramt. Andere Verbände gehen noch weiter, wollen sogar ein eigenes Ministerium, das sich ausschließlich um die Digitalwirtschaft kümmert.
In den USA sind die Verbraucherpreise im Januar um 2,1% gestiegen, teilte das dortige Arbeitsministerium mit. Und diese 2,1% sind deutlich höher, als die meisten Experten erwartet hatten. Jetzt fragen sich viele Anleger, ob die Notenbank bald reagieren muss und die Zinsen kräftig erhöht. Die Aktienkurse gaben entsprechend nach. Dorothee Holz.
So schnell kann sich die Welt ändern. Letztes Jahr hat sich Janet Yellen, die ehemalige Fed-Chefin, noch darüber gewundert, dass die Preise nicht steigen, obwohl die US-Wirtschaft brummt. Die anerkannte Wissenschaftlerin musste sogar zugeben, dass sie dafür keine Erklärung hat. Fast schon ein Offenbarungseid. Das Szenario hat sich inzwischen völlig geändert. An der Börse geht das Inflationsgespenst um, sogar die Angst vor einem Inflationsschock. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Das soll Erinnerungen wachrütteln an die 70er Jahre, als die Inflationsrate ja wirklich hoch schoss, wo die Inflationsrate also nicht bei knapp 2% war, sondern wo wir auch mal Raten hatten von 7, 8, 9 oder 10%, gerade in den USA.
Davon kann heute keine Rede sein. Bremswirkung haben derzeit vor allem die niedrigen Reallöhne. Während Aktienbesitzer in den vergangenen Jahren immer reicher wurden, mussten sich Arbeitnehmer mit einem Mini-Lohnplus begnügen. Das scheint sich jetzt zu ändern. In den USA gab es zu Jahresbeginn den ersten nennenswerten Lohnanstieg. Anstatt sich darüber zu freuen, brach an den Börsen fast schon Panik aus.
Ja, auf einmal denken sie, jetzt kommen doch die Lohnanstiege, die Lohnkosten gehen hoch, die Inflation zieht an und überschießt das Inflationsziel der amerikanischen Notenbank von 2%, dann wäre die amerikanische Notenbank gezwungen, ihre Zinsen nicht nur moderat, sondern wirklich scharf anzuheben.
Das hat eine ganze Kaskade freigesetzt. Steigende Preise, steigende Zinsen, Inflationsschock und Zinsschock. Etwas, was die Märkte in den vergangenen Jahren völlig verdrängt hatten. Ein echtes Schreckgespenst für Anleger, für Fondsmanager. Der Dow Jones brach vergangene Woche massiv ein, eine weltweite Verkaufswelle folgte. Denn plötzlich bekommen Aktien Konkurrenz von weniger riskanten Anlagen, erklärt Carsten Pczeski, Chefvolkswirt bei ING DiBa.
Staatsanleihen, 10-jährige in den USA, die haben im Augenblick eine Rendite von knapp 3%. So, und dann kann ich mir als Anleger schon mal überlegen, ob ich vielleicht doch in das scheinbar sichere Papier gehe und meine Aktien verkaufe.
dass Anleihen oder klassische Sparprodukte bei höheren Zinsen attraktiver werden, das allein erklärt nicht die jüngsten Börsenturbulenzen. Dahinter steht eine viel größere Angst, die Angst, dass die Konjunktur durch zu stark steigende Zinsen abgewürgt wird.
Ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass eigentlich immer die Notenbank der Auslöser war von Rezession. Immer dann, wenn die Notenbank zu schnell und zu stark die Zinsen erhöht hat, dann folgte daraufhin eine Rezession. Und das ist die Angst, die im Augenblick auch an den Börsen herumgeht.
Viele werden sich da noch mit Schrecken an die 90er Jahre erinnern. Diese Sorgen seien derzeit unbegründet. Da sind sich beide Volkswirte einig. Denn die Fed werde alles tun, um Turbulenzen an den Finanzmärkten zu vermeiden. Doch wenn die Angst einmal da ist, verschwindet sie auch nicht so schnell wieder. Gerade haben frische US-Inflationsdaten DAX und Dow Jones Minuspunkte beschert, denn die Preise sind im Januar stärker gestiegen als erwartet.
Das Silicon Valley in Kalifornien ist mit seinen zahlreichen Tech-Konzernen und aufstrebenden Startups das Zentrum der Internetrevolution. Hier werden Entscheidungen getroffen und Produkte entwickelt, die die Art, wie wir kommunizieren, einkaufen oder reisen, grundlegend verändern. Doch seit einiger Zeit gibt es Kritik an der Unternehmenskultur im Silicon Valley. Neue Vorwürfe kommen jetzt in Buchform. In Brotopia, Breaking Up the Boys Club of Silicon Valley, berichtet die US-Journalistin Emily Chang von Männernetzwerken, Sexismus, Drogen und ausschweifenden Partys. Ihre Kernaussage: Frauen werden in dieser Industrie systematisch ausgeschlossen. Markus Schuler berichtet.
Sexistisches Verhalten im Silicon Valley habe Tradition, sagt die angesehene Fernsehmoderatorin. Es gibt da sogar einen konkreten Aufhänger. Das Jahr 1973. Im Mittelpunkt Lena Söderberg aus Schweden, Fotomodel. Sie hatte sich im Vorjahr für den Playboy ausgezogen. Im Silicon Valley arbeitete damals eine Gruppe von Programmierern an einem Algorithmus für digitale Bilder, erzählt Chang im Radiosender NPR.
It just so happened that there was a Playboy magazine lying around because no one thought it odd to bring.
Niemand störte sich damals daran, dass am Arbeitsplatz der Playboy auslag. Das Foto des Centerfolds wurde von den Entwicklern damals genutzt. Bis heute dient es als Referenzbild für digitale Fotoalgorithmen, von Apple bis Google. Für die männlichen Entwickler mag das heutzutage eine witzige Fußnote sein, dass es sich dabei eigentlich um eine nackte Frau handelte. Für Frauen ist das nach wie vor befremdlich.
Has been very alienating.
Frauenfeindliches Verhalten habe System, meint Chang. Auf die Spitze getrieben habe es der Gründer des Fahrdienstleisters Uber, Travis Kalanick, und musste als Folge vor einem halben Jahr sein Unternehmen verlassen.
In some companies, bad behavior is just the norm. So I spoke to many engineers.
In einigen Unternehmen ist schlechtes Verhalten völlig normal. Einige Programmierer bei Uber haben mir erzählt, dass sie während der Arbeit in Strip- und Bondage-Clubs eingeladen wurden. Bereits nachmittags um drei floss im Büro Alkohol. Wichtig war nur, dass die Arbeit erledigt wurde.
That was okay, as long as they got their work done.
Ein anderer Auswuchs: Sexpartys mit jede Menge Drogen in den Villen von Atherton im Silicon Valley oder im Stadtteil Pacific Heights ganz oben in San Francisco. Die gäbe es heute noch. Angeblich seien dort auch Tesla-Chef Elon Musk und der bekannte Investor Steve Jurvetson gesehen worden, schreibt sie. Musk erklärte daraufhin, er habe die im Buch erwähnte Party für ein Kostüm festgehalten und sei schnell wieder verschwunden. Investor Jurvetson konnte sich nicht rausreden. Die Party fand in seinem Haus statt. Nur vordergründig geht es in dem Buch von Chang um die ausschweifenden Sexpartys.
Hier leben einige der klügsten und reichsten Menschen der Welt. Sie haben die Welt verändert und sie könnten es auch bei diesem Thema. Der Frauenanteil in der Tech-Industrie liegt bei 25%. Gerade mal 18% der heutigen Entwickler mit Uniabschluss sind weiblichen Geschlechts. In keinem anderen Fach sind die Unterschiede größer. An der Wall Street liegt der Frauenanteil bei nahezu 50%. Im Silicon Valley ist also jede Menge Luft nach oben.
Silicon Valley needs to do better and it can.
Chang fordert von den Tech-Unternehmen endlich ein Umdenken, so wie man auch in Hollywood angesichts der Missbrauchsvorwürfe gegen Harvey Weinstein oder Kevin Spacey die Reißleine gezogen habe. Völlig zu Recht, fragt sie, wie bitte soll es für Frauen möglich sein, auf Augenhöhe zu agieren? Dabei geht es gar nicht um die Frage, ob Sexpartys Igitt seien. Im Buch zitiert sie eine Gründerin. Wer als Frau an solchen Sexpartys teilnehme, brauche erst gar nicht eine Firma zu gründen oder sich um Risikokapital zu bewerben. Und wenn man nicht teilnehme, sei man eben auch draußen. Nach außen gebe sich das Silicon Valley stets so fortschrittlich, meint die Journalistin Chang.
I interviewed Twitter co-founder Ev Williams. And he told me that
der Twitter-Mitgründer F. Williams sagte mir zum Beispiel, wenn es mehr weibliche Entwickler gäbe, hätten wir online deutlich weniger Belästigungen. Die sogenannten Trolle wären kein so großes Problem. Wir brauchen Frauen in den Entwicklungsabteilungen von all unseren Produkten, denn sie definieren die Zukunft.
Women involved in making these products because they're shaping our future.
Die US-Journalistin Emily Chang über Sexismus im Silicon Valley, Markus Schuler, berichtete. Und das war's vom Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Um die Technik kümmerte sich Gianni Di Biase. Ich bin Andreas Becker. Wir danken fürs Zuhören und sagen alles Gute und bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.